Hallo Leute, hier ist Ralf Krauter vom DLF-Podcast KI Verstehen. Und wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, machen wir diese Woche leider Osterpause. Dafür gibt's hier jetzt aber ein Wiederhör mit unserem geschätzten Kollegen Piotr Heller. Ihr wisst ja, der hat KI Verstehen mit aufs Gleis gesetzt, hat uns Anfang März dann aber leider verlassen, um als Redakteur bei der FAZ durchzustarten. Wir vermissen Piotr mindestens genauso sehr wie ihr da draußen und um den Trennungsschmerz zu lindern, spielen wir euch heute eine Folge des DLF-Podcasts Deep Science in den Feed. Wenn ihr so wollt, ist die Geschichte, die ihr gleich hört, quasi Piotrs akustisches Vermächtnis für seine treuen Fans hier im Deutschlandfunk. Es geht um ein irrwitzig anmutendes Projekt zur Rettung des Planeten, einen riesigen Sonnenschirm im All, der die Erderwärmung bremsen soll. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge von Deep Science und wenn sie euch gefällt, abonniert gern auch diesen DLF-Podcast. Nächste Woche gibt's dann die neue Folge von KI Verstehen auf die Ohren zum Thema künstliche Intelligenz in Callcentern. Wir hören uns.
Kennst du eigentlich die Simpsons-Folge Wer erschoss Mr. Burns?
Oh, Simpsons, das ist echt schon lange her. Und da habe ich die letzte Simpsons-Folge geguckt. Ja, okay, Mr. Burns, weiß ich noch, wer das ist. Dem gehört das Atomkraftwerk in der Serie. Fiesester Fiesling aller Zeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass den alle gerne umnieten würden.
I call this enemy the sun.
Ja, genau, der fiese Fiesling stimmt. Und diesmal muss er seinen größten Konkurrenten ausschalten.
Block it out.
Aha, und wer ist es?
Look at the sun.
Die Sonne natürlich.
Okay.
Und tatsächlich, er verdunkelt die Sonne mit einem gigantischen Sonnenschild.
Von wann ist nochmal die Simpsons-Folge?
Mitte der 90er.
Die Simpsons waren also mal wieder ihrer Zeit voraus. Wer rettet die Erde? Das fragen wir in dieser Staffel von Deep Science. In 5 Folgen geht's um richtig große Ideen. Von Menschen, die die Erde, wie wir sie kennen, schützen wollen. Das Klima, die Tiere und Pflanzen und uns natürlich. Und das erscheint schon manchmal aussichtslos, aber aufgeben ist nicht. Und eine Frau, die eine ganz besonders große Idee verwirklichen will, manche würden vielleicht sagen, nicht nur groß, sondern größenwahnsinnig, die lernen wir jetzt kennen. Ich bin euer Host Sophie Stiegler und unser Tech-Reporter Piotr Heller ist auch da.
Ja, genau. Und ich würde dir gerne Liz Scott vorstellen.
Sure, let me see what I got. The High Frontier, which is the original O'Neillian vision for space. Space Mission Analysis and Design.
Also Liz nimmt gerade ihr Arbeitszimmer auseinander.
Ja, nee, nicht ganz. Die baut einen Bücherstapel auf. Ich habe meine Interviews mit ihr nämlich über Zoom geführt. Sie wohnt in Colorado in den Staaten. Und es war Vormittag ihrer Zeit. Sie hat an ihrem Schreibtisch gesessen. Ständig ist eine Katze durchs Bild gelaufen übrigens. Und bevor du fragst, sie hat 4 Katzen. Und ein Hund.
Okay.
Aber naja, gut. Damit man sie eben gut versteht, habe ich ihr gesagt, stell doch mal dein Mikrofon ein bisschen höher hin. Und da hat sie diesen Bücherstapel aufgebaut.
Moonrush. So much junk on my desk.
Also was man halt so rumliegen hat. Space Mission Analysis and Design. Sachbuch. Oder Moonrush.
Ja, habe ich verstanden. Weltraum ist ihr Ding.
Ja, total. Also es ist nicht nur ihr Ding. Ich weiß nicht, denkst du, du würdest bei einem Raketenstart weinen?
Ja, könnte vielleicht passieren. Also ich bin so empfindlich, wenn es so um Pathos geht. Und also bei diesen Raketenstarts, die haben ja schon so was Erhabenes, Symbolisches und so. Ja, könnte passieren.
Also ich glaube nicht, dass ich da weinen würde. Aber Liz, die hat gleich nach ihrem Studium, das war übrigens Luft- und Raumfahrt, bei United Launch Alliance angefangen. Das ist ein Raketenbauer in den USA. Und jedes Mal, wenn die eine Rakete starten, gibt's eine Lotterie für die Mitarbeiter. Wer da gewinnt, darf sich den Start anschauen. Liz ist erst 3 Monate dabei, als sie gewinnt. Sie schnappt sich also ihren Verlobten, das ist heute ihr Ehemann, und dann kauft sie aus eigener Tasche noch ein Ticket für ihren Vater und ab geht's zum Kennedy Space Center.
LC, you have permission to launch.
Die gehen auf so eine Aussichtsplattform und die haben dann einen tollen Blick auf die Rakete.
And, you know, they do the countdown. And it looked like the sun was coming up. I mean, it was so bright that it literally looked like the sunrise.
Zero. And lift off.
Und dann treffen sich die Schallwellen.
And it's just this powerful waves of sound that just, like, reach in and beat your heart in your chest for you.
Booster has throttled back right on schedule.
And my dad said that right when the launch happened, he looked over at me, and I had, like, tears streaming down my face and was just staring at this thing in absolute awe. And, yeah, I mean, you never forget seeing a rocket launch.
Kann ich mir schon vorstellen, dass einen das überwältigt, wenn dieser Schall auch den ganzen Körper vibrieren lässt. Und sie sagt ja auch, dass es so gewesen ist, als ob der Lärm in ihr Herz greift und für einen kurzen Moment das Schlagen übernimmt. Und da strömen ihr die Tränen übers Gesicht.
Ja, und so eine Rakete ist ja auch ein Wahnsinnsding, wenn man sich das mal überlegt. Nicht nur technisch, sondern auch als Symbol dafür, dass wir es schaffen können, die Erde hinter uns zu lassen, in die Weiten des Alls aufzubrechen. Liz macht erstmal richtig Karriere bei dieser Raketenbaufirma. 11 Jahre lang ist sie da. Und am Ende arbeitet sie an der Atlas V. Das ist die größte Rakete, die die haben. Liz ist verantwortlich für die Spitze der Rakete, also den Teil, wo die Satelliten und die Mars Rover drin sind. Nur nach diesen 11 Jahren, und ich will jetzt wirklich nicht, dass es abgedroschen klingt, aber es ist so, da ist die größte Rakete ihr zu klein geworden. Sie braucht etwas Größeres.
Yeah, I kind of needed something bigger.
Sie will die Grenzen unseres irdischen Daseins hinter sich lassen. Echt jetzt.
Hui, okay, das klingt jetzt eher nach Religion als nach Wissenschaft.
Ja, aber es ist tatsächlich so, gigantische Ideen ziehen sie an.
Trying not to sound like Elon Musk talking about Mars, but this is something that's very hopeful vision for we could expand the human presence out into the solar system.
Sie findet, das ist eine sehr hoffnungsvolle Vision, so drückt sie es aus, dass die menschliche Zivilisation ins Sonnensystem aufbricht, wo es im Grunde unendliche Ressourcen gibt.
There's essentially unlimited resources out in space.
Und da will sie hin. Sie beginnt neben ihrem Raketenjob ein Studium. Es ist ein ganz neuer Studiengang an der Colorado School of Mines. Das ist so eine echte Bergbauschmiede in den Vereinigten Staaten. Und der Studiengang heißt Space Resources. Da lernt man, Rohstoffe im All abzubauen. Und wenn du dir mal so ihr Leben vorstellst, ist schon ein krasser Aufwand. Also sie baut in ihrem Job die Raketen. Nebenbei macht sie dieses Studium und sie hat auch noch 2 Kinder. Und wenn sie mal kurz aus diesem Hamsterrad ausbricht, dann fällt ihr etwas auf. Und es ist etwas, das ihr Sorgen macht. Das merkt sie schon, wenn sie morgens die Kinder zur Schule bringt.
But yeah, you just feel it, even just walking the kids to school. It's, you know, usually in Colorado in the summertime, we'll get up to, and these are going to be in Fahrenheit, sorry. It's just where my brain is. You know, it gets up into the 90s during the day, but it'll cool down into, you know, the low 60s at night.
In Colorado wird's tagsüber heiß im Sommer, aber die Nächte kühlen normalerweise ab auf 15 Grad. Aber seit neuestem ist es auch um Mitternacht noch heiß.
So it's just, the heat is just pervasive.
Die Hitze ist allgegenwärtig. Und der Regen, es gibt mehr Regen als sonst.
Very, very strange amount of rain. We had had more rain than Seattle, Washington, which is an incredibly rainy area. It was very, very unusual. Again, why is Colorado getting this much rain?
Sie fragt sich, warum bekommt Colorado so viel Regen ab?
Ja, das ist plötzlich was anderes, wenn der Klimawandel direkt vor der eigenen Haustür passiert.
Ja, der Klimawandel ist für sie die entscheidende Herausforderung unserer Zeit.
I believe that this is, you know, the biggest problem that humanity has ever faced together.
Eine Tragödie, die Jahr für Jahr schlimmer wird.
I think it's going to get significantly worse just year after year of this sort of, I think at this point, kind of rapidly expanding tragedy of what's happening to the globe and to people and to ecosystems.
Das denkt also Liz, die einerseits diese gigantischen Visionen von Raumfahrt und der Eroberung des Sonnensystems hat und gleichzeitig diese Herausforderung des Klimawandels sieht. Jetzt fehlt nur noch eins, und das ist ein Raumfahrtkollege, den sie trifft und der die Puzzleteile zusammenfügt mit nur einer Idee, die er erwähnt.
And he said, well, it's the planetary sunshade.
Ein planetarer Sonnenschild.
I was like, well, what is that?
Muss er sich erstmal erklären lassen. Also das Ding, das soll etwa so groß sein wie Algerien.
Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie groß Algerien ist, ehrlich gesagt.
Das ist die Fläche von Deutschland plus Frankreich und das alles mal 2. 2 Millionen Quadratkilometer. Und das alles aufgespannt im All, in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung zur Erde, genau zwischen uns und der Sonne. Das Ding wirkt von da aus einen Schatten auf die Erde und das ist die Lösung für den Klimawandel. Ja? Schatten bedeutet halt, dass es weniger warm ist.
Ja, habe ich schon verstanden. Vielen Dank. Also wenn mir zu heiß wird, gehe ich auch in den Schatten oder mach mir welchen. Okay, man könnte jetzt sagen, warum vertrödeln wir unsere Zeit mit der ganzen Treibhausgasdiskussion?
Ja, Liz ist zumindest überzeugt von der Idee. Und nicht nur das, sie hat ihre Mission gefunden.
He started to explain the concept and it was just sort of a, you know, kind of a thunderstruck moment of, oh, well, this is the thing. This is what makes sense.
Sie kann sich nichts Wichtigeres vorstellen.
I mean, I genuinely think this is, you know, the path forward for saving the Earth and for humanity. I genuinely believe that.
Das hat ihrer Arbeit einen Sinn gegeben.
I think it gave me more of a purpose.
Mit einer Handvoll Leuten arbeitet sie jetzt also daran, so einen planetaren Sonnenschild zu entwickeln. In einer Stiftung namens Planetary Sunshade Foundation. Ich meine, wenn dein Ziel ist, den Klimawandel, also vielleicht die größte Herausforderung unserer Zeit zu bewältigen, dann denkst du halt nicht klein. Dann denkst du wie Liz. Dann denkst du wirklich groß.
Sie will also die Menschheit retten und für sie ist die Lösung dazu der Sonnenschild. Was bedeutet das jetzt konkret für sie? Kündigt sie ihren Raketenjob?
Ja, und sie fängt an, bei der Planetary Sunshade Foundation zu arbeiten. Chefwissenschaftlerin, erstmal ehrenamtlich.
Mhm. Und was macht sie da?
Erstmal organisiert sie Treffen von Wissenschaftlern, die diese Idee eben erforschen wollen, um die Erde abzukühlen.
Also alle 5 Leute, die sich dann damit befassen. Also nein. So viele sind es wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, pass mal auf. Also ich habe mit einem gesprochen, der auf diesen Treffen war. Und der auch zu solchen Themen forscht. Und der hat gesagt, weltweit gibt es so bis zu 100.
Okay.
Also es sind nicht nur 5, aber es ist trotzdem eine eingeschworene Community, würde ich sagen. Aber es könnten mehr werden, denn die Foundation hat noch ein anderes Ziel.
So the purpose of the foundation is to get this option on the table.
Die Stiftung will den Sonnenschild überhaupt erstmal als Option etablieren und damit wichtige Leute erreichen.
Just kind of trying to explain this concept. Try to get people past the giggle factor.
Liz sagt, sie müssen über diesen giggle factor, Kicherfaktor, da müssen sie drüber hinauskommen.
People here, you know, you want to put something up in space that's this big?
Echt jetzt?
Okay, seriously, why, you know, this is an emergency. What are you talking about?
Wisst ihr nicht, dass wir es hier mit einem Notfall zu tun haben? Was soll das alles? Und solche Sachen hört sie eben ständig, auch von Leuten, die Geoengineering betreiben wollen, also indem sie Partikel in die Atmosphäre pusten, um das Sonnenlicht zu reflektieren. Die sagen ihr, wir haben doch schon eine einfachere Lösung. Der Sonnenschild klingt dagegen halt eher wie ein Witz.
Ja, ich glaube, das Problem ist, es klingt alles so gigantisch. Da hat man erstmal den Reflex, ne, das in die Sci-Fi-Ecke zu schieben, diesen Sonnenschild. Ist irgendwie zu groß, zu teuer, zu alles.
Genau, aber ich habe bei der Recherche nicht nur mit Liz gesprochen, sondern auch mit Uwe Brauer. Der leitet praktisch den europäischen Arm dieser Foundation. Er ist Deutscher und der arbeitet bei Airbus, ist da leitender Informatiker in der Raumfahrtsparte. Und zu diesem ganzen Punkt, wie realistisch das ist, ob es Science Fiction ist oder nicht, hat er was ganz Interessantes gesagt.
Es ist Fiktion, weil ich aktuell noch keinen Weg sehe, die Menschheit zu überzeugen, in ein solches Projekt Milliarden oder Billionen oder was auch immer zu investieren. Es ist aber auch Science, weil mit den ganzen Analysen, die wir gemacht haben, sagen wir, dass es prinzipiell technisch machbar ist.
Das sagen mir übrigens auch andere, unabhängige Experten. Das ganze Ding ist nur so lange Science Fiction, bis wir es angehen. Die Mondlandung, die war übrigens auch Science Fiction, bis die Amerikaner sich einfach entschieden haben, wir machen das jetzt.
Ja, vielleicht ist das gar kein schlechtes Beispiel mit der Mondlandung. Da haben sie ja auch irgendwann offiziell gesagt, wir wollen das und wir wollen das bald. Und dann hat es irgendwie weniger als 10 Jahre gedauert und dann waren die Amerikaner auf dem Mond. So. Ja, wenn man jetzt mehr oder weniger unbegrenzt Geld auf dieses Projekt werfen würde, vielleicht könnte man sogar wirklich relativ schnell Ergebnisse haben. Sonnensegel, die sich im All entfalten, die gibt's ja schon.
Ja, die sind nur halt ein bisschen kleiner als Algerien.
Ja, ein bisschen. Aber das wäre jetzt für mich gar nicht das Hauptargument dagegen. Da muss ich leider eins bringen, das so ein bisschen auf der Straße liegt. Also wir können natürlich versuchen, die Erderwärmung mit so einer gigantomanen Technik zu bremsen. Aber da sind ja noch diese nervigen Treibhausgase, die ja irgendwie auch die Ursache leider für den Klimawandel sind. Es ist irgendwie so ein bisschen wie wenn mein Haus brennt und statt das Feuer jetzt einfach mit einem Eimer Wasser zu löschen, plane ich so eine riesige Kuppel über mein Haus zu bauen, um irgendwann das Feuer zu ersticken. Und klar kann ich das machen und es wird irgendwann funktionieren, aber bis dahin ist mein Haus halt auch Asche.
Du willst halt an die Ursache rangehen, aber soll ich dir mal was über Uwe Brauer erzählen?
Gerne.
Der sieht das auch so. Der ist Umweltschützer. Der hat eine Solaranlage, der hat ein E-Auto, der hat einen Selbstversorgergarten, der verzichtet auf Flugreisen. Der hat mir gesagt, er hat bei sich das Maximum rausgeholt an Treibhausgasreduktion. Und das glaube ich ihm auch. Und übrigens nicht nur bei sich. Der läuft bei Fridays for Future mit, der ist Ortsvorstand bei den Grünen in Niedersachsen. Und trotz allem verfolgt er die Idee dieses Sonnenschells. Und das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht. Warum glaubst du, dass es realistischer ist, dass wir uns einschränken und praktisch die Treibhausgase reduzieren und so das Klima schützen?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt realistischer, ich habe nur gesagt, es wäre die direktere Lösung.
Ja, aber wahr ist eben auch, was das UN-Umweltprogramm vor der Klimakonferenz da in Dubai letztes Jahr vorgerechnet hat. Wenn alle Staaten ihre Klimaschutzziele umsetzen, dann ist die Erde am Ende des Jahrhunderts 3 Grad wärmer als vor der Industrialisierung. Also das 1,5-Grad-Ziel, das kannst du praktisch vergessen.
You know, a lot of the strategies sort of involve degrowth. You know, this idea that we have to stop using fossil fuels, we have to scale back our economies, which, you know, we could afford to do that in the US and in Europe, but in other places that are just starting to, you know, to expand their lifestyles, they can't degrowth from that.
Liz sagt, viele Strategien zum Klimaschutz beinhalten weniger Produktion und weniger Konsum. Und das können wir uns in Europa und Sie in den Vereinigten Staaten, können wir uns leisten, aber eben nicht in anderen Teilen der Welt. Und überhaupt ticken wir Menschen nicht so, dass wir aufgeben, was wir erreicht haben.
And that's not how humans are wired, really, to reduce what we've accomplished.
Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Vielleicht ist gar nicht Liz mit ihren gigantischen Ideen die Träumerin, sondern alle anderen. Der Träumer ist vielleicht der, der die Entwicklung der letzten Jahre gesehen hat und immer noch glaubt, wir könnten den Klimawandel ohne solche gigantischen Ideen, nur mit Verzicht und Windrädern aufhalten.
Liz hat sich also zur Aufgabe gemacht, dass sie die Giggle-Grenze überwinden will. Also sie will Leute überzeugen, dass der Sonnenschild eine realistische Option ist. Wie kriegt sie das hin?
Das Projekt braucht 2 Dinge. Respekt und Geld. Und deswegen muss Liz zu Veranstaltungen, wo eben wichtige Leute sind und Werbung für diese Idee machen. Sie war zum Beispiel bei so einer Weltraumveranstaltung vom Rotary Club. Da geht's um geselliges Netzwerken.
You know, it was very much a schmoozy kind of event where you go and you talk to people, and that is like my personal nightmare. Yeah, it was definitely out of character for me.
Aber zumindest ist die Idee jetzt in den Köpfen. Was die Foundation aber jetzt vor allem braucht, ist Geld. Der einzige realistische Weg, richtig schwere Kohle zu bekommen, ist eine NIAC-Förderung. NIAC, das steht für NASA Innovative Advanced Concepts.
Mhm.
Hörst du schon raus,
da geht's,
ne?
Richtig zur Sache. Fortschritt pur.
Innovative, advanced, ja. Das ist so die Oscar-Verleihung für irre Visionäre.
Hast du dir das ausgedacht?
Was denn?
Die Oscar-Verleihung für irre Visionäre?
Selbstverständlich, ja. Mhm. Also die NASA fördert damit also radikale, bahnbrechende Weltraumideen. Also wie wär's zum Beispiel mit einem riesigen Teleskop, gebaut in einem Mondkrater? Das ist etwas, da steckt NIAC Geld rein. Oder Sonnensegel, die Licht auf so eine bestimmte Art und Weise brechen und dadurch Vortrieb erzeugen. NIAC. Mini-Raumschiffe, die mit Laserantrieb zu anderen Sternen fliegen, Auch das wird von Nye gefördert. Und es geht nicht nur um Geld, sondern vor allem auch um Respekt. Und den hat die Foundation bitter nötig. Mit der Nye-Förderung, da lacht sie keiner mehr aus. Da haben die den Giggle-Faktor überwunden. Und dann sind sie im Rennen. Also haben sie sich beworben. Es ist Sommer 2021.
Just, you know, sitting at home, kind of in the middle of the day. You know, having just finished this, you know, this proposal.
Sie sitzt zu Hause, hat gerade die Bewerbung fertig gemacht und dann klickt sie auf den Absenden-Knopf.
And off it goes. And then you don't hear anything for, I think it was a month or two.
Erstmal warten.
Ja, wochenlanges Hoffen und Bangen.
Winning a NIAC Award is a big deal. It's a very, it's a high honor to receive a NIAC Award.
Klar, NIAC zu gewinnen, das wäre ein großes Ding. Eine große Ehre und viel Publicity, die da mitkommt. Wenn das nur alles nicht so lang dauern würde.
Ja, aber irgendwann kommt dann die E-Mail von der NASA.
You just get an email that says, hey, you've got a message.
Sie lässt alles stehen und liegen.
Heart in throat.
Ihr Herz schlägt ihr bis zum Hals. Sie lockt sich ein und
look it up and see, you know, that yes, you've passed.
Sie wurden genommen.
Yeah. Ja, das ging ja relativ einfach.
Naja.
Yes, you've passed to phase B.
Es war die erste Runde.
So please submit and here's your deadlines.
Oh.
Und ab jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, um die alles entscheidende zweite Runde vorzubereiten.
Okay, während sie jetzt da in ihrem zweiten Antrag schreibt, haben wir ein bisschen Zeit, endlich mal drüber zu reden. Wie soll dieses Teil überhaupt aussehen? Also ist das ein riesiger Sonnenschild? Sind das ganz viele kleine, die sich dann da so organisieren? Wo genau soll der hin? Wie bleibt der da oben? Viele Fragen.
Ja, genau. Viele Fragen. Ich habe mal gelernt, man soll immer nur eine Frage stellen. Aber ich gehe dir jetzt mal durch. Ich gehe dir jetzt mal durch, nacheinander durch. Also die meisten Konzepte, auch das, das Liz für realistisch hält, sehen das Ding am Lagrange-Punkt L1.
Also der Punkt, wo sich die Anziehungskraft von Sonne und Erde aufheben.
Genau. Wenn du da was hochbringst, dann bleibt es auch dort. Und was auch noch gut ist, es steht dann immer zwischen Sonne und Erde, das heißt also permanenter Schatten.
Könnte ich dieses Teil dann sehen von der Erde aus?
Nee, mit bloßem Auge nicht. Also der Schild, der ist vielleicht groß, aber immer noch so klein und so weit weg, dass sich da gar kein richtiger Schatten bildet, der die Erde erreicht. Also du darfst da jetzt nicht an sowas wie eine Mondfinsternis denken, sondern eher an sowas wie den Transit der Venus. Also ein kleiner Punkt, der sich vor die Sonne schiebt. Kannst du nicht sehen, aber die Erde wird eben in so einen minimalen Halbschatten getaucht.
Okay. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Du hast gesagt, so groß wie Deutschland plus Frankreich.
Mal zwei, ja.
Das ist ja, klingt schon sehr exakt, ehrlich gesagt. Warum genau diese Größe?
So stellen Sie sich das vor. Es kommt eben darauf an, wie stark du die Erde kühlen willst. Ja, je größer das Ding, desto doller. Also der Gedanke ist, der Schild soll nicht komplett das Klimaproblem lösen. Das ist praktisch nur so eine Art Werkzeug, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzumildern. Ja? Stell dir vor, wir schaffen es in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten, auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Und dann schaffen wir es irgendwann auch noch, das CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Mhm. Ja? Dann wird die Temperatur ja bis dahin erstmal weiter steigen. Und die Idee ist, diese Temperaturkurve niedrig zu halten. Ja? Flatten the curve. So, kannst du dich noch erinnern?
Kommt mir bekannt vor.
Diese Kurve niedrig zu halten, das soll der Sonnenschild leisten. Es ist also praktisch so eine Übergangslösung. Und um, sagen wir mal, die Durchschnittstemperatur um 1 Grad runterzunehmen, braucht man eben, das haben die berechnet, 2 Millionen Quadratkilometer.
Ich muss sagen, das klingt erstaunlich logisch. Also 1 Grad wäre ja schon eine ziemliche Ansage. Also das wäre eine Menge. Aber da ist ja noch ein technisches Problem, weil Sonnenstrahlen haben ja noch so einen Nebeneffekt. Wenn man ein großes Segel vor Sonnenstrahlen aufspannt, dann drücken die das sozusagen in eine Richtung. Du hast ja schon erwähnt, dass man damit auch einen Antrieb von Raumschiffen bauen kann, theoretisch. Mhm. Und das würde aber ja auch unser Sonnensegel aka Sonnenschirm treffen. Also der soll ja eigentlich nicht rumfliegen, der soll ja bleiben, wo er ist.
Ja, ist ein guter Punkt, aber da gibt es auch technische Lösungen für. Du kannst mit der Position ein bisschen spielen, um das auszugleichen. Oder, und das ist wirklich ein Konzept, das neulich im Fachmagazin PNAS erschienen ist, man könnte das an einem Asteroiden verankern.
What?
Ja, es ist, mein Gott, du musst, der ist schwer und den kriegst du nicht so gut, wenn so einfach weggeschoben. Oder man macht gar kein Schild, sondern so eine Art gigantische Linse, die das Licht der Sonne so ein bisschen streut, ja, und zwar so streut, dass es so minimal an der Erde vorbeigestreut wird.
Also an Ideen mangelt es schon mal nicht, können wir festhalten. Aber das Ergebnis ist ja, egal wie es dann im Detail aussieht, das Gleiche. Auf der Erde kommt weniger Sonnenstrahlung an. Wie wird sich das für uns anfühlen? Also würden wir davon auf der Erde was merken, dass weniger Wärme und weniger Licht ankommen? Und die Pflanzen würden vielleicht auch weniger wachsen?
Ja, genau. Was ist für die Erde letztendlich bedeutet, darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der sowas simuliert hat. Andreas Oschlies vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und der sagt,
man kann also die globale Mitteltemperatur ganz gut einstellen. Man wird aber an jedem Punkt der Erde ein anderes Klima haben als das, was wir heute haben.
Also es gibt dann immer noch Klimawandel, nur anders.
Ja, genau, weil der Sonnenschild, zum Beispiel die Pole, wo im Winter ja ohnehin keine Sonne scheint, die kühlt er anders ab als die Tropen.
Und all das hat nachher Riesenauswirkungen auf Windsysteme, auf Verdunstung, auf Niederschlag und gewaltige Klimaänderungen, zumindest nach allem, was wir in den Klimamodellen simuliert sehen. Also wir würden ein künstliches Klima schaffen mit anderen Niederschlagsverteilungen, global mit weniger Regen als heute, mit anderen Windsystemen, möglicherweise andere Monsunsysteme. Das ist so eine der größten Sorgen, dass man Monsunsysteme verschieben könnte dadurch, von denen halt Millionen bis Milliarden Menschen abhängen.
Also noch weniger Regen?
Ja, das gehört eben auch zur Wahrheit und solche Stimmen auch. Andreas Oschlies ist fundamental gegen die Idee und er hat auch noch ganz andere Argumente. Er sagt, was, wenn das Ding plötzlich kaputt geht? Und dann hätten wir schlagartig viel mehr Energie im System und die Erde würde plötzlich viel heißer werden. Das gibt sogar einen Fachbegriff dafür, das nennt sich Termination Shock.
Das klingt nicht gut.
Nee, das klingt nicht gut. Also das würde einen schlagartigen Klimawandel geben. Außerdem, er findet es unrealistisch, dass sich eine globale Allianz findet, die so etwas bauen und verwalten kann. Und überhaupt, sagt er,
man geht natürlich an die Fundamente des Lebens. Also wir dimmen die Sonne. Und da hätte ich Bauchschmerzen mit, dass wir genau uns den Saft des Lebens abdrehen. Und weil wir keinen Bock haben, den Müll zu entsorgen. Und das ist halt letztlich eine Strategie, die ich nicht so toll finde.
Also wenn ich das so höre, ist das jetzt nicht unbedingt eine Welt, die ich gerne ausprobieren möchte. Was sagt denn Liz dazu?
Die Foundation und die Liz, die können auf all diese Punkte eingehen. Aber so das stärkste Gegenargument, finde ich, ist, ja, der Sonnenschild wird das Klima verändern, aber wenn wir nichts tun, gibt es auch einen Klimawandel und der wird noch schlimmer.
Ja, aber würde denn der Sonnenschild überhaupt rechtzeitig kommen, um da noch irgendwas zu retten? Also ne, in 100 Jahren haben wir es hoffentlich irgendwie anders hingekriegt, unser Klima zu stabilisieren. Oder ist es dann auch irgendwie zu spät?
Ja, es ist tatsächlich ein Rennen, ja, aber es ist ein Rennen mit drei Pferden. Ja, also der Klimawandel, der galoppiert vorneweg. Und mit welchem Pferd holen wir ihn ein? Und du hast zwei zur Auswahl. Die Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft, also praktisch unseres gesamten Lebenswandels und nicht nur unseres Lebenswandels, sondern aller Menschen. Oder mit dem Sonnenschild. Auf welches Pferd würdest du denn setzen?
Jetzt soll ich auch noch Pferde wetten, oder was? Ja, warte mal. Bevor ich hier auf irgendein Pferd setze, möchte ich schon erstmal den Zeitplan kennen. Also, ne, wie lange braucht der Sonnenschild?
Also der Zeitplan, laut Liz. Angenommen, wir fangen heute an. Und angenommen, wir bauen den Sonnenschild aus vielen kleinen Schilden langsam auf, dann könnten die ersten Raketen in 10 Jahren starten.
Mit diesen kleinen Sonnenschilden an Bord.
Genau, kleine Strukturen, die sich dann wie Regenschirme im All aufspannen. Und damit würde man auch eben Erfahrung sammeln. Formationsflug, Ausklappen im All und so weiter. Und von da könnte es noch 30 Jahre dauern, bis diese gigantische Struktur im All fertig ist.
Okay, also insgesamt 30 plus 10, 40 Jahre, wenn wir sofort loslegen, wohlgemerkt. Aber allein das alles zu bauen, also ne, wie viel waren das? 2 Millionen Quadratkilometer. Woraus sollen diese Minischirmchen denn bestehen?
Wahrscheinlich Aluminium.
Okay, also eine ganze Menge Aluminium. Die Dinger müssen erstmal auf der Erde gebaut werden, dann müssen sie ins All gebracht werden, mit Raketen nehme ich mal an. Könnte ich mir vorstellen, dass allein die Herstellung und diese ganzen Raketenstarts genug Emissionen erzeugen, dass die Erde dann am Ende trotzdem 1 Grad wärmer wird. Und das 1 Grad kühlen wir dann mit dem Sonnenschild wieder runter und dann landen wir am Ende bei 0.
Ja, aber dafür hat Liz auch eine Lösung.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Weltraumbergbau.
Weltraumbergbau.
Ja, unser Sonnensystem ist voll von Rohstoffen, die wir gar nicht nutzen. Also im Mondstaub ist Aluminium drin, da ist Wasserstoff drin, in Asteroiden hast du Eisen und das ist schon alles da oben. Wir müssen nur irgendwie lernen, es zu finden und es abzubauen und es im All zu nutzen. Und dann müssen wir das alles nicht von der Erde hochschießen.
Nur ist gut, wir können ja noch gar keinen Weltraumbergbau.
Doch, wir fangen gerade damit an. Also es gibt den Lunar Reconnaissance Orbiter und es gibt den Mars Reconnaissance Orbiter. Das sind 2 Raumschiffe, die umkreisen den Mars und den Mond und die suchen da nach Mineralien und nach Eis. Und dann gibt es das Artemis-Programm von den Amerikanern. Die wollen zurück zum Mond, die wollen da eine Basis aufbauen. Und das erklärte Ziel des Ganzen ist, die Rohstoffe vor Ort zu nutzen.
Das stimmt, diese Projekte gibt's alle, aber so richtig Ergebnisse gibt's noch nicht. Ne? Wir fangen gerade erst an. Was stellt sich Liz denn da vor, wie das aussehen soll?
Das muss man halt erforschen. Liz hat ihren Job im Raketenbau damals nämlich nicht einfach so geschmissen. Sie hat an ihr Studium eine Doktorarbeit angeschlossen, in der sie erforscht, wie man Weltraumressourcen nutzen kann, um so etwas wie den Sonnenschild zu bauen.
How to efficiently extract just tremendous amounts of lunar regolith, so the dirt on the moon. That's kind of the first thing is how to actually, you know, excavate tons and tons, millions of tons of material.
Also wir müssen erstmal lernen, wie man wirklich viel Material auf dem Mond ausgräbt.
We know how to excavate quite well on Earth, but the challenges are much different on the moon.
Das ist dann nämlich gar nicht so einfach, weil du hast eine viel kleinere Anziehungskraft als auf der Erde.
Und wieso ist das ein Problem?
Wenn du einen Bagger hast oder so, der kann sich nicht so richtig in den Untergrund reinbeißen, weil du halt keine Gegenkräfte hast. Und der kann nicht in den Boden eindringen. Da muss man sich was überlegen.
Wie könnte sowas aussehen, so ein Gerät, mit dem man auf dem Mond gräbt?
Stell dir mal sowas vor wie so ein riesen Schaufelradbagger zum Beispiel. Oder wie ein Schneckenhaus. Also was Rundes, das so an der Seite offen ist. Und das dreht sich dann in diesen Mondstaub und schaufelt den in sich rein.
Und dann habe ich eine große Schaufel voll Mondgestein. Und daraus kann ich ja noch nichts bauen. Das heißt, ich muss da erstmal die Metalle irgendwie rauskriegen.
Genau, da ist Aluminium drin, da ist Eisen drin. Und du musst das erstmal schmelzen praktisch, um diese Mineralien, die du da hast, die Steine aufzulösen.
You know, crack the mineral components of the regolith, so how you turn these rocks into metal.
Das kannst du elektrisch machen zum Beispiel. Du kannst aber auch mit Spiegeln und Linsen das Sonnenlicht bündeln auf einen Punkt und dann so eine Lavasuppe haben, aus der du dann praktisch deine Metalle gewinnst.
Und aus den Metallen baue ich direkt was auf dem Mond oder wie geht's weiter?
Nee, du musst die praktisch vom Mond wegbekommen und du verarbeitest die dann am Sonnenschild. Du hast dann da deine Fabrik. Aber wie kriegst du es vom Mond weg? Ja, du kannst dir zum Beispiel vorstellen, dass man es mit Raketen macht, die auf dem Mond starten, die sogar mit Wasserstoff und Sauerstoff vom Mond betankt werden.
Aber genau da haben wir ja schon gesagt, das ist irgendwie nicht die beste Lösung.
Es ist nicht besonders effizient, aber auf dem Mond hast du keine Atmosphäre. Also du kannst die Sachen auch hochschießen mit einer elektromagnetischen Kanone zum Beispiel. Oder du kannst die hochschleudern.
It sounds crazy, but they've actually built a facility on Earth and it's much harder to do on the Earth because the gravity is a lot higher and you've got atmosphere to deal with.
Also du nimmst dein Stück Metall und dann schleuderst du es ganz schnell, dann lässt du es los und dann fliegt es in Richtung Sonnenschild.
Hoffentlich. Oder es fliegt woanders hin und trifft die Erde.
So you have to have something that can catch it, you know, something that can slow it down. You have to make sure that your targeting is correct. Obviously you'd have to set it up in such a way that you could not possibly hit the Earth.
Man muss gut zielen können. Das musst du erforschen, wie funktioniert das. Und du brauchst auch etwas, dass, wenn dein Metall am Sonnenschild angekommen ist, es wieder abbremst und auffängt sozusagen. Und wie das gehen soll, müsste man halt noch erfinden.
Du hast ja schon gesagt, die NASA fördert auch mal crazy Projects.
Mhm.
Da passt es doch total rein. Wie ist jetzt die 2. Runde für die Förderung ausgegangen?
Ja, also Liz und ihre Mitstreiter, die haben also ihren Vorschlag ausgearbeitet, bis ins kleinste Detail. Ja, also Gewicht des Sonnenschilds steht da drin, mindestens 75 Megatonnen. Wahrscheinlich aus Folien konstruiert, die man relativ einfach im All herstellen kann. Also da wird praktisch Aluminium so lange gewalzt und erhitzt, bis du eine schöne Alufolie hast. Das Material soll vom Mond, wie genau? Und das wollen sie eben mit Hilfe der NIAC-Förderung erforschen. Zeitplan, um alles auszuarbeiten, 9 Monate. Sie schickt den Vorschlag ab. Und dann hört sie wieder einige Zeit nichts. Dann kommt wieder eine E-Mail, in der drin steht, sie haben eine Nachricht. Und die öffnet sie dann auf der Website.
Also alles wie in der ersten Runde.
Alles bis auf das Ende.
And we were not selected. And that was disappointing. So, yeah.
Sagt die NASA auch, warum sie das Projekt abgelehnt hat?
Habe ich Liz auch gefragt, aber sie wusste das nicht genau, weil sie war so enttäuscht, dass sie die Antwort von der NASA gar nicht erst runtergeladen hat.
I think I was so upset that I just didn't even download it. I read it and I was like, nope, I'm done forever.
Die Antwort ist dann doch irgendwie aufgetaucht und da steht vieles drin, vor allem aber, das Konzept hat zu viele unsichere Annahmen. Also, dass es tatsächlich Bergbau auf dem Mond geben wird, dass wir Fabriken im All errichten werden, dass das alles rechtzeitig fertig wird.
Yeah, since these are too big, they're too far-fetched, and which is kind of a funny thing to hear from the part of NASA that's supposed to deal with the big and the far-fetched.
Die haben gesagt, das ist zu weit hergeholt.
Und das ausgerechnet von dem Teil der NASA, der ja eigentlich für die weit hergeholten Ideen zuständig ist. Ja, das war's jetzt. Sie hat ja gesagt, I'm done forever. Also, ich bin durch mit der Sache.
Ja, erstmal nur mit der NASA, nicht mit dem Sonnenschild an sich.
Yeah, I believe that that was sort of a short-sighted response that we got back from them. You have to just kind of hold it in faith that at some point other people and people with power, with money, with the capability to actually execute a vision like this, you have to sort of hold it in faith that they will come around and believe what you believe.
Sie hat also die Hoffnung, dass die NASA da einfach nicht die Weitsicht für so ein Projekt hatte. Sie hofft, dass jemand mit Macht und Geld doch noch an den Sonnenschild glaubt und das Team unterstützt. Aber gibt's diese Leute?
Ja, ich habe mal ein bisschen rumgefragt und da habe ich unterschiedliche Antworten bekommen. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wollten sie darüber gar nicht erst reden. Also überhaupt gar nicht. Die Pressestelle hat mir nur knapp geantwortet mit einer Einschätzung zu dieser Technologie, in Anführungszeichen.
Boah, das ist hart.
Möchten wir uns zurückhalten. Ja, das ist schon hart. Dann habe ich aber mal bei der ESA nachgefragt, also bei der Europäischen Weltraumagentur, was die von der Technologie hält. Und vor allem, was man eigentlich mit so einer Idee anfangen soll, wo es für die Umsetzung eigentlich gar keine Erfahrung gibt.
Ja, der Mangel an Erfahrung sagt eigentlich nur, dass wir Erfahrungen sammeln müssen.
Na hallo, das ist ja wohl genau das, was Liz sagt.
Ja, zumindest sollte man keine Option ausschließen, meint Kai-Uwe Schrogel. Erst habe ich gedacht, ist vielleicht nur eine sehr diplomatische Antwort von ihm. Das würde übrigens auch zu seinem Job passen. Er ist Sonderberater für politische Angelegenheiten bei der ESA. Aber der meint es wirklich so.
Und genau das wird sicherlich auch während der nächsten Jahrzehnte oder im nächsten Jahrzehnt, denke ich, für Sonnensegel passieren. Vor 10 Jahren habe ich gesagt, Quatsch. Also gucken wir uns lieber andere Sachen an. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass sowas passiert.
Also durchaus freundliches Interesse bei der ESA, aber konkret ist noch nichts geplant.
Nee, und derzeit auch bei Liz und ihren Leuten nicht. Sie arbeitet an ihrer Doktorarbeit. Sie meint aber, dass sie da kaum vorankommt. Die Foundation versucht, sich mit Spenden über Wasser zu halten. Die haben aber auch erst einige $1,000 eingenommen, was wirklich nicht viel ist. Aber sie macht weiter.
Warum?
Weil sie sich vorstellen kann, dass das real wird. Für sie ist das so ein bisschen wie mit dem Fliegen.
For a really long time, just getting off the Earth was quite a challenge. So it's kind of like flight. You know, the first flights were short and they were hard. And why on earth are we doing this? And now there are millions of commercial flights every day.
Die ersten Flüge, die waren auch kurz und gefährlich. Und die Leute haben sich gefragt, warum in aller Welt machen wir das? Und heute fliegen wir ständig. Heute erscheint es schwierig und kompliziert, Dinge im All abzubauen. Aber wenn es sich zeigt, dass es dafür einen Sinn gibt, dann werden wir diese Probleme lösen. Davon ist sie überzeugt.
So, right now it seems really hard and really complicated. But I think as the reasons start to develop for why it makes sense, then I think these problems are solvable. These are things that we will figure out.
Piotr, du hast mir jetzt die Argumente dafür und dagegen vorgetragen. Du hast mit allen Seiten sozusagen gesprochen. Aber was hältst du jetzt von der Idee? Das hast du noch nicht gesagt.
Ja, also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen ins Grübeln gekommen, als ich diese ganzen anderen Leute kennengelernt habe. Ja, also Uwe Brauer, der Grüne, der eigentlich die Klischeefigur von jemandem ist, der gegen so eine technikorientierte Idee sein sollte. Oder der ESA-Mann Kai-Uwe Schrogel. Ich meine, die ESA, das ist ein konservativer Verein, ja? Und plötzlich sagen die, ja gut, ja, sowas wäre irgendwann mal vielleicht eine Option für uns. Und ich hatte vorher auch diesen Giggle-Faktor, wie Les es nennt. Also ich dachte mir, es klingt verrückt, es klingt aber auch interessant und witzig verrückt und im schlimmsten Fall erzähle ich die Geschichte einfach so, wie, ja, es ist eine schöne Vision und ist es nicht auch schön, dass wir Visionen haben und beflügelt das nicht irgendwie die Fantasie und weitet unseren Horizont und allein dafür ist es wert. Aber ich bin tatsächlich nicht mehr diese Meinung. Ich finde, wir sollten es uns offen halten und sowas erforschen. Wie geht's denn dir?
Ich war jetzt die ganze Zeit sehr kritisch, ne, und habe auch immer mal wieder gelacht, ne, Giggle Factor, it's a thing, really. Aber ich muss tatsächlich ehrlich sagen, dass mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, als du gesagt hast, wer ist hier eigentlich der Realist und wer ist der Träumer? Also wie lange sagen wir jetzt schon, wir kriegen die Kurve bei der Erderwärmung. Das klappt alles mit dem Emissionen einschränken. Klar, in 25 Jahren sind wir klimaneutral. Das wird schon, obwohl es natürlich jetzt gerade immer noch in die falsche Richtung läuft. Die Emissionen weltweit nehmen immer noch zu. Und irgendwann müssen wir uns dann vielleicht aber auch eingestehen, dass es nicht so klappt. Wir sind einfach nicht auf dem richtigen Weg und wir brauchen am Ende vielleicht doch diese technischen Möglichkeiten, weil sie dann vielleicht tatsächlich einfacher umzusetzen sind, als unseren kompletten Lebensstil und unsere Wirtschaft umzustellen. Das finde ich schon ein Gedanken, der bei mir nachhallt.
Ja, also genau, wir werden dann praktisch dieses Ass im Ärmel brauchen. Ja, und ich meine, der große Rudi Carrell hat ja auch schon gesagt.
Wirklich? Du zitierst jetzt Rudi Carrell?
Ja, und der hat nämlich was ganz Wichtiges gesagt. Der hat gesagt, wenn du ein Ass aus dem Ärmel zaubern willst, musst du vorher eins reingesteckt haben. Und man braucht eben Leute wie Liz, damit man nicht irgendwann ohne dieses Ass dasteht.
Das war Deep Science mit der Folge Sonnenschirm im All. Piotr Heller war Reporter.
Und ich möchte noch zwei Leute erwähnen, die mir bei der Recherche geholfen haben. Andreas Hein von der Universität Luxemburg und Angel Abud Madrid von der Colorado School of Mines.
Die Redaktion hatte Christiane Knoll, Aufnahme und Technik Christoph Maria Münch, Regie und Produktion lagen bei Dörte Fiedler. Ich bin Sophie Stiegler und das ist eine Produktion von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Sag mal, was ist eigentlich für eine Simpsons aus dem Sonnenschild geworden?
Da.
Die müsste es doch eigentlich wissen, ja, mit ihrer Vorhersagekraft, was passiert.
Ja, stimmt. Also die haben, die Bürger Springfields haben das Ding zerstört, weil die diesen Schatten nicht wollten.
Ach.
Und zu ihrer großen Freude ist das Ding auf die Nachbarstadt Shelbyville gekracht.
what town did we just crush?
Shelbyville. Yeah!